Immer wieder einmal stehen wir vor der Entscheidung, beharren wir auf unserem eigenen Standpunkt, ziehen wir uns beleidigt oder wütend über Andersdenkende oder Andershandelnde in unseren Schmollwinkel zurück, oder geben wir uns einen Ruck, springen über unseren Schatten und können plötzlich Neues und Überraschendes entdecken. Das heutige Evangelium stellt uns eine solche Entscheidungssituation vor Augen. Jesus erzählt sie nach Lukas den Schriftgelehrten und Pharisäern. Diesen Leuten passt sein Umgang mit Sündern nicht in ihr religiöses Konzept. In ihrem Denken gibt es ganz klare Spielregeln, wer dazugehört und wer die rote Karte bekommt. Jesus diskutiert nicht lange mit ihnen, sondern er erzählt ihnen eine Geschichte. Da gibt es einen Vater und zwei Söhne, die, wie es bei Geschwistern oft so ist, verschiedener nicht sein könnten. Der Jüngere, auch das ist typisch, steigt aus dem bisherigen Familiensystem aus. Er lässt sich sein Erbteil auszahlen. Als jüngerer Sohn steht ihm nur ein kleiner Bruchteil des Vermögens zu, denn Haupterbe ist nach damaliger Rechtslage der Erstgeborene. Mit diesem Geld verlässt er das Vaterhaus. Das ist sein gutes Recht. Er lebt in Saus und Braus und sein Vermögen ist bald aufgebraucht. Viele Eltern können da ein Lied von singen, wie wenig Einfluss sie auf ihre Kinder haben. Heranwachsende wollen ihr eigenes Leben führen. Vater und Mutter wissen oft genau, wie das ausgehen wird. Und so ist es auch hier. Nicht nur seine eigene Situation hat eine negative Wende genommen, sondern auch in der Umgebung bricht eine Hungersnot aus. Heute würde man dazu Wirtschaftsflaute sagen. Es geht ihm sehr schlecht. Er ist so tief gesunken, dass er sich sogar einem Bürger des Landes zum Schweinehüten aufdrängt. Im Zusammenhang mit der jüdischen Religion gibt es kaum etwas Schlimmeres für einen frommen Juden als Arbeit mit unreinen Tieren. Und das waren Schweine in den Augen der Juden, die ihn natürlich selbst kultisch unrein macht. Ein jüdischer Spruch lautet sogar: Verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. So tief ist er also gesunken. Und in seiner ausweglosen Situation geht er in sich und es fällt ihm ein, wie gut es eigentlich jeder Tagelöhner seines Vaters hat. Hier scheint im Vater schon das Bild eines großzügigen Menschen durch, denn bei ihm haben seine Arbeiter nicht nur genug, sondern mehr als genug zu essen, heißt es. Und so beschließt er, ins Vaterhaus zurückzukehren. Dazu legt er sich reuige Worte zurecht, mit denen er seinem Vater gegenübertreten möchte. Für ihn ist es klar, dass er sein Sohnsein durch seinen Lebenswandel verspielt hat. Aber, so schätzt er seinen Vater ein, als Tagelöhner hat er eventuell eine Chance. Nun folgt die erste überraschende Wende in dieser Geschichte. Der Sohn kommt vorerst gar nicht dazu, das vorbereitete Schuldeingeständnis an seinen Vater zu richten, denn dieser hat ihn bereits von Weitem gesehen, läuft seinem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Jetzt erst kann der Sohn sein Entschuldigungssprüchlein aufsagen. Jedoch wiederum ohne Reaktion und Wirkung. Der Vater geht mit keiner Silbe oder Geste darauf ein, sondern schickt die Knechte um Gewand, Ring und Schuhe, alle Insignien des Sohnseins zu holen. Von einem Tagelöhner ist keine Rede. Dann wird ein Fest gefeiert. Das Mastkalb wird geschlachtet, das beste Stück, das normalerweise für hohen Besuch oder ganz besondere Feste aufgespart werden soll. Begründet wird es, weil dieser Sohn tot war und wieder zum Leben gefunden hat, verloren war und wieder zurückgefunden hat. Und es heißt, sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Ja, hier sollte die Geschichte eigentlich aufhören, denn das Happy End kann nicht mehr überboten werden. Aber die Geschichte fängt jetzt erst so richtig an, denn da gibt es ja auch noch den anderen Sohn, von dem bisher noch gar nicht die Rede war. Dieser erstgeborene Sohn ist so ein typisch Erstgeborener, verantwortungsvoll, in der Tradition verwurzelt, brav und bieder, ganz so, wie Eltern sich ihre Kinder wünschen. Kein Problemkind, kein Sorgenkind, nein, ein Musterknabe. Dieser ältere Sohn kommt gerade von der Arbeit, vom Feld, und er hört die Musik, die nicht in den Rahmen seines Arbeitsalltages passt. Auf die Frage nach dem Grund dieser außergewöhnlichen Klänge teilen ihm die Knechte mit, dass sein Bruder zurückgekommen ist. Diese Rückkehr ist der Anlass für das Fest. Die Reaktion des älteren Sohnes ist Zorn. Er will nicht mitfeiern, sondern bleibt draußen. Wiederum zeigt sich der Vater als jener, der seinen Söhnen entgegengeht, nicht nur dem Jüngeren, sondern jetzt auch dem Älteren. Er wirbt bei dem älteren Sohn für den Jüngeren. Die Worte des Vaters prallen allerdings ab. Der Erstgeborene stellt nun seine Sicht der Dinge dar, und alle, die Erstgeborene sind, können seine Argumente wohl gut verstehen. Er war immer da. Niemals hat er etwas verkehrt gemacht, nie hat er etwas anderes ausprobiert und daher auch keine Fehler gemacht. Stets ist er seinen Pflichten nachgekommen, und trotzdem hat der Vater für ihn noch nie ein Fest ausgerichtet. Er distanziert sich von seinem Bruder, indem er ihn nicht »mein Bruder«, sondern »dein Sohn« nennt. Zugleich stellt er ihn in ein sehr schlechtes Licht. Vorher war von einem zügellosen Leben die Rede, das nicht weiter ausgeführt wird. Jetzt legt er nun seine Bilder davon hinein, indem er von einem Durchbringen des Vermögens mit Huren spricht. Der Vater gibt nicht auf. Er zeigt ihm das auf, was er scheinbar übersehen hat. Bist du nicht immer bei mir? Gehört nicht alles, was hier auf dem Hof ist und für das du arbeitest, ohnehin dir? Konntest du nicht jederzeit ein Fest feiern, wenn du dies gewollt hättest? Und schließlich folgt nochmals die Begründung für dieses Fest. Dein Bruder ist wieder zum Leben gekommen. Interessanterweise sagt er nicht »mein Sohn«. Er ist wiedergefunden worden, oder, so könnte man es auch ausdrücken, er hat sich selbst wiedergefunden. Ist das nicht Grund zur Freude? Der Schluss ist kein Happy End, sondern das Ende bleibt offen. Wir erfahren nicht, wie sich der ältere Bruder schließlich entschieden hat, ob er weiter seinen Zorn genährt hat und allein draußen geblieben ist, oder ob er sich für das Fest entschieden hat. Der Schluss ist offen, weil wir als Hörerinnen und Hörer dieser Geschichte jetzt gefordert sind. Wie entscheidest du dich? Was ist deine Strategie? Nicht nur in Familienangelegenheiten, sondern auch in Fragen der Gemeinde, denn für diese erzählt Jesus dieses Gleichnis ja. Kannst du dich mitfreuen? Kannst du dich mitfreuen, wenn ein Andersdenkender, ein Andershandelnder zu deiner Gemeinschaft stößt und Aufgaben übernimmt, die bisher vielleicht dein Privileg waren? Kannst du innerlich und äußerlich ein Fest mitfeiern, wenn jemand mit neuen Ideen und Konzepten kommt, die ganz anders sind als deine eigenen und die gut ankommen? Freust du dich, wenn einer oder eine plötzlich beim Gottesdienst erscheint, die nicht deinen Vorstellungen entspricht und möglicherweise auch noch in den vorderen Bankreihen Platz nimmt? Der Fragekatalog kann beliebig erweitert werden auf ganz konkrete Anfragen in unserer eigenen Gemeinschaft, sei es die Familie, der Arbeitsplatz oder die Pfarrgemeinde. Und da bleibt dann die offene Frage, das offene Ende, wenn es heißt, aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Bleibe ich grollend und schmollend alleine zurück, wenn es anders kommt, als ich mir das vorstelle? Oder lasse ich mich auf das Fest der Freude ein? Gott hat uns alle eingeladen. Die Entscheidung liegt bei dir. Nimmst du die Einladung an? Feierst du mit?